Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Für CDU, CSU und SPD wird die Zeit knapp. Die drei Parteien wollen möglichst Mitte nächster Woche einen Koalitionsvertrag vorlegen. In zentralen Punkten hakt es aber nach wie vor, etwa bei der Frage, wie die gesetzlichen Krankenkassen finanziert werden sollen. Es gibt allerdings auch Fortschritte. Union und SPD haben sich unter anderem auf eine Frauenquote im Top-Management geeinigt. Und auch bei der für die SPD zentralen Forderung nach einem Mindestlohn bewegt sich etwas.
Der Fortschritt bleibt eine Schnecke bei den Koalitionsverhandlungen. In der letzten Nacht und heute am Tage gab es bei den zahlreichen Arbeitsgruppensitzungen nur wenige Ergebnisse. So haben sich Union und SPD auf eine Frauenquote von 30% in Aufsichtsräten von DAX-Unternehmen geeinigt. Geringverdiener mit 40 Beitragsjahren sollen eine Lebensleistungsrente von 844 Euro erhalten. Und über die Höhe eines Mindestlohns soll eine Kommission entscheiden.
Ich finde, wir haben ein sehr gutes Ergebnis, das ganz klar auch macht, dass in der Mindestlohnkommission in den nächsten Jahren immer wieder die Höhe des Mindestlohnes ausgehandelt wird von den Tarifpartnern.
Allerdings konnten sich die Unterhändler immer noch nicht über die Höhe des Mindestlohns einigen und ob er in Ost und West unterschiedlich sein soll. Zerstritten sind die möglichen Koalitionäre auch über die Zusatzbeiträge für Krankenversicherungen, die nur die Versicherten zahlen. Die Union will die Zusatzbeiträge beibehalten, die SPD will sie abschaffen.
Wir hoffen uns Annäherung, aber wie gesagt, jetzt sind die Verhandlungen vollkommen festgefahren.
Für uns ist wichtig, dass der Arbeitgeberbeitrag auf jeden Fall festgeschrieben bleibt. Steigende Gesundheitskosten dürfen nicht Lohnnebenkosten in Deutschland erhöhen. Und für uns ist auch wichtig, dass es bei einem pauschalen Zusatzbeitrag bleibt.
Die Verhandlungen der Arbeitsgruppe Gesundheit werden heute Abend fortgesetzt, wahrscheinlich ohne Ergebnis. Bei allen strittigen Themen werden am Ende sowieso die drei Parteivorsitzenden entscheiden, was im Koalitionsvertrag steht.
Die NSA-Affäre beschäftigt auch den neu gewählten Bundestag. Die Abgeordneten kamen heute zu einer Sondersitzung zusammen. Bundeskanzlerin Merkel sprach von einer Belastung des deutsch-amerikanischen Verhältnisses, betonte aber auch, die USA blieben ein Partner von überragender Bedeutung. Die Opposition warf der Regierung Duckmäusertum gegenüber Washington vor.
Als Pappkameraden sind sich Kanzlerin und SPD-Chef ganz nah. Zumindest in den Augen der Demonstranten vor dem Bundestag, die Asyl für den Informanten Edward Snowden fordern. Um den NSA-Skandal, den Snowden ins Rollen gebracht hatte, ging es auch drinnen. Und auch hier die Positionen nicht weit auseinander.
Die Vorwürfe sind gravierend. Sie müssen aufgeklärt werden. Und wichtiger noch, für die Zukunft muss neues Vertrauen aufgebaut werden.
So sieht das auch Merkels Koalitionspartner in Spe.
Wir brauchen wirklich so etwas, ich habe das angedeutet, wie ein Völkerrecht im Netz. Das müssen wir hinkriegen und dazu ist Politik da, meine Damen und Herren.
Merkel und Steinmeier einig im Schweigen zu Snowdens Schicksal. Mehr Respekt für den Enthüller fordert da Hans-Christian Ströbele von den Grünen. Er hatte Snowden Ende Oktober in Moskau getroffen.
Wäre das nicht eine menschliche Geste hin zu Herrn Snowden, zu sagen, Dankeschön.
Und mehr noch, Snowden verdiene Asyl in Deutschland, für die Linkspartei eine Frage nationaler Unabhängigkeit.
Deutschland ist erst dann souverän, wenn es Herrn Snowden anhört, schützt, ihm Asyl gewährt und seinen sicheren Aufenthalt organisiert.
Doch dafür gibt es hier keine Mehrheit.
Die Debatte um die NSA heute zeigt, dass Union und SPD sich zumindest in der Außenpolitik schon verhalten wie echte Koalitionspartner. Das Verhältnis zum mächtigen Verbündeten USA durch Asyl für Edward Snowden zu beschädigen, will man auf jeden Fall vermeiden.
Bei der einflussreichen Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände BDA hat es einen Wechsel an der Spitze gegeben. Nach 17 Jahren hat sich Dieter Hund zurückgezogen. Zum neuen Präsidenten wurde heute in Berlin einstimmig der Unternehmer Ingo Kramer gewählt. Der 60-Jährige gilt als erfahrener Tarifexperte. Die BDA vertritt die Interessen der Arbeitgeber, vor allem in der Sozial- und Tarifpolitik.
Ende und Anfang. Der scheidende Arbeitgeberpräsident Dieter Hund mit seinem Nachfolger Ingo Kramer. Der Bremer Unternehmer will sich morgen auf dem Arbeitgebertag auch inhaltlich vorstellen. So wie Dieter Hund das vor 17 Jahren tat. Die Aufgaben damals?
Ja, Wir sollten gerade in der Zeit des Umbruchs ein politisches und ein gesellschaftliches Klima prägen, in dem alle etwas unternehmen, verändern und anpacken.
Für ihn hieß das, dass zerstrittene Arbeitgeberlager einen und Einschnitte ins soziale Netz politisch durchsetzen, gleichzeitig ein verlässlicher Tarifpartner für die Gewerkschaften sein. Der Arbeitgeberchef sah Kanzler kommen und gehen. Mit Helmut Kohl verstand er sich gut, besser noch mit Gerhard Schröder. Zu Angela Merkel ist das Verhältnis von gegenseitiger Wertschätzung geprägt. Er blieb die verlässliche Größe auf Unternehmerseite und im Talkshow-Geschäft, dort als optimistischer Dauermahner gegen Reformstau, Lohnerhöhungen oder den Atomausstieg. Sein letztes großes Thema, die Energiewende.
Ich bin in großer Sorge, wie und ob es uns gelingt, dann im Jahr 2020 oder danach Versorgungssicherheit und international wettbewerbsfähige Preise der Energieversorgung zu sichern.
Darum wird sich nun der neue Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer kümmern müssen.
Die Hamburger Justiz stellt das Verfahren gegen den umstrittenen Limburger Bischof Thebats van Elst ein. Der Kirchenmann muss 20.000 Euro zahlen und gilt dann als nicht vorbestraft. Gegen ihn war wegen falscher Eide staatlicher Versicherungen ermittelt worden. Thebats van Elst hat die Vorwürfe inzwischen eingeräumt. Dabei ging es um einen Erste-Klasse-Flug nach Indien. Der Bischof steht vor allem wegen der Kostenexplosion beim Bau seiner neuen Residenz in der Kritik.
Es ist kein Freispruch, aber zumindest muss sich Bischof Franz-Peter Thebats van Elst nicht mehr vor Gericht verantworten. Und er gilt nicht als vorbestraft. Heute hat das Amtsgericht in Hamburg entschieden. Das Strafverfahren gegen den Bischof von Limburg wurde mit Zustimmung der Staatsanwaltschaft gegen Zahlung einer Geldauflage in Höhe von 20.000 Euro an die Staatskasse vorläufig eingestellt. Der Beschluss ist nicht anfechtbar. Laut Gericht hat Bischof Thebats van Elst diesen Beschluss akzeptiert, noch sei die Zahlung jedoch nicht eingegangen. Vom Bischof selbst ist dieser Tage nichts zu hören. Er hat sich in das bayerische Benediktinerkloster Metten zurückgezogen. Laut Staatsanwaltschaft hat er jedoch eingeräumt, dass er falsche Angaben zu dem Erste-Klasse-Flug nach Indien gemacht habe. Seine Glaubwürdigkeit bleibt also erschüttert. Für die meisten Gläubigen im Bistum Limburg spielt die heutige Gerichtsentscheidung jedoch nur eine Nebenrolle. Streitthemen bleiben die Kostenexplosion des neuen Bischofssitzes und die Kritik an seiner Amtsführung.
Das Vertrauen ist so zerstört, dass ich da keinen Wiederbeginn der Tätigkeit des Bischofs in diesem Bistum sehen kann. Alles andere könnten die Gläubigen nicht verstehen.
Wie es in Limburg nun weitergeht, ob Thebats van Elst in sein Bistum zurückkehren kann oder ersetzt wird, das wird am Ende der Papst entscheiden.
Begleitet von Protesten tagt in Warschau seit heute ein Gipfel der Weltkohleorganisation, zeitgleich zur UN-Klimakonferenz. Aktivisten der Umweltschutzorganisation Greenpeace entrollten auf dem Dach des Wirtschaftsministeriums ein Transparent gegen die Nutzung von Kohlestrom. Konferenzgastgeber Polen bezieht seinen Strom zu etwa 90% aus Kohlekraftwerken. UN-Klimasekretärin Figueres forderte die Kohleindustrie auf, besonders umweltschädliche Kraftwerke müssten geschlossen werden.
Protest der Umweltschützer, keine Diskussion mehr mit Pro-Kohle-Funktionären. Sinnbildlich bekommen sie die rote Karte gezeigt. Die heutige Weltkohlekonferenz im polnischen Wirtschaftsministerium empfanden viele von ihnen als reine Provokation. Der Minister persönlich hatte dazu eingeladen. Vielleicht könnte Kohle eine geringere Rolle spielen, aber sie wird noch lange gebraucht werden. Das ist die Botschaft an die Weltklimakonferenz. Alle Studien zeigen doch eins, der Prozess auf Kohle zu verzichten geht nicht so einfach und so schnell, wie wir das mal gedacht haben. Ohne Kohle geht es nicht. Das war die einfache Botschaft der Kohlebefürworter. Gastredner war ausgerechnet die Generalsekretärin der UN-Klimakonferenz. Sie hielt dagegen und forderte die Schließung besonders schädlicher Kraftwerke. Die Kohle soll im Boden bleiben. Wir brauchen radikale Veränderungen im Umgang mit Kohle, damit unsere Kinder später vom Gipfel sagen, das war der historische Wendepunkt für die Kohleindustrie. Polen richtet auch die Weltkohlekonferenz aus. Das passt. Das Land ist völlig abhängig von Kohle, möchte möglichst wenig Gas aus Russland, denkt über Fracking und Kernkraft als Alternative nach und bremst auf der Weltklimakonferenz. Im Warschauer Nationalstadion schütteln alle den Kopf, weil polnische Delegierte seit Tagen in allen Sitzungen jegliche Klimaveränderungen leugnen. 4 Tage bleiben noch für einen Gipfelerfolg, aber im Moment glaubt in Warschau niemand so richtig daran.
Knapp 3 Jahre nach der Reaktorkatastrophe im japanischen Fukushima haben die Arbeiten zur Stilllegung der Anlage begonnen. Dazu wurden die ersten von 1500 Brennstäben aus dem Abklingbecken im beschädigten Reaktorblock 4 in einen zylinderförmigen Stahlbehälter gehievt. Später sollen diese Spezialbehälter dekontaminiert und per LKW in ein sicheres Becken umgelagert werden. Ende kommenden Jahres soll die Bergung abgeschlossen sein. Der vollständige Rückbau der Anlage dürfte 30 bis 40 Jahre dauern. In Chile wird eine Stichwahl entscheiden, wer künftig an der Spitze des südamerikanischen Landes stehen wird. Erstmals stehen sich 2 Frauen gegenüber, die frühere Präsidentin Michelle Bachelet und Evelyn Matthei. Auf die Sozialistin Bachelet entfielen im ersten Durchgang etwa 47% der Stimmen. Ihr Erfolg bei der Stichwahl Mitte Dezember gilt als sicher. Für die Präsidentschaftskandidatin der konservativen Matthei votierten 25% der Wähler.
Fast 2 Wochen nach dem verheerenden Wirbelsturm Haiyan gehen auf den Philippinen die Aufräumarbeiten weiter. In vielen Gebieten sind immer noch nicht alle Leichen geborgen. In andere Regionen, wie hier in Samar, ist bislang keine Hilfe vorgedrungen. Präsident Aquino kündigte an, so lange auf der verwüsteten Insel Leyte zu bleiben, bis alle Opfer angemessen versorgt seien.
Hilfsorganisationen bitten weiter um Spenden für die Opfer des Taifuns. Bei der Bank für Sozialwirtschaft, Konto 9292, Stichwort ARD Taifun. Weitere Spendenkonten finden Sie auf tagesschau.de. Amnesty International hat massive Vorwürfe gegen WM-Gastgeber Katar erhoben. In einer Studie prangert die Organisation Menschenrechtsverletzungen auf Baustellen für die Fußballweltmeisterschaft 2022 an und setzt den FIFA-Verband weiter unter Druck. Die Arbeiter seien unter unwürdigen Umständen untergebracht und müssten monatelang auf ihren Lohn warten oder würden gar nicht bezahlt. Zuvor hatte bereits die britische Zeitung The Guardian über Missstände in dem Emirat berichtet.
Gesichtsmasken gegen die Sonne pickeln bei über 40 Grad. Die Arbeit auf Katars Baustellen ist hart und manchmal sogar unmenschlich, kritisiert Amnesty International. Hunderttausende Bauarbeiter zieht es trotzdem in das Emirat. Vor der WM boomt die Baubranche, doch Ausbeutung und Missbrauch bis hin zu zwangsarbeitsähnlichen Zuständen boomen mit.
Auf vielen Baustellen wird extrem lange gearbeitet, 12 bis 14 Stunden lang, ohne ausreichende Ruhepausen. Und gleichzeitig erzählen uns viele Arbeiter, dass sie ihren Lohn entweder verspätet oder gar nicht erhalten.
Ein Millionenheer von Wanderarbeitern, vor allem aus den armen Regionen Asiens, schuftet auf Katars Baustellen. Wer wieder ausreisen will, braucht dazu die Erlaubnis des Arbeitgebers. So sind Katars Gesetze. Also kann nicht einfach gehen, wer von Hungerlöhnen, überlangen Schichten oder verdreckten Unterkünften genug hat. Die Gewerkschaften sehen die FIFA in der Pflicht.
Kann sie sich das eigentlich moralisch leisten, einen Staat eine solche Fußball-Weltmeisterschaft zu geben, die nicht bereit sind, Arbeitsnormen, grundlegende Arbeitsnormen einzuhalten?
Bald beginnt der eigentliche Bau der WM-Stadien mit Kaltluftgebläse gegen die Wüstenhitze wie bei diesem Prototyp. Katar will jetzt bessere Sozialstandards festlegen. Die FIFA sieht keinen Anlass, den Druck zu erhöhen. Wir sind in ständigem Kontakt mit den Verantwortlichen in Katar. Es gibt keine bestimmte Deadline, bis die Veränderungen umgesetzt sein müssen, so die offizielle Stellungnahme. Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty setzen dagegen auf öffentliche Kritik und darauf, dass Katar keinen weiteren Prestigeverlust riskieren will.
Eine zerstörerische Sturmfront mit mehr als 60 Tornados ist über den mittleren Westen der USA gezogen. Dabei kamen mindestens 8 Menschen ums Leben. In Washington, im Bundesstaat Illinois, ebnete das Unwetter ganze Straßenzüge ein. Bis zu 500 Häuser wurden zerstört. Die Sturmfront, die Windgeschwindigkeiten von bis zu 320 Kilometern pro Stunde erreichte, entstand durch für den November ungewöhnlich hohe Temperaturen. Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 19. November.
2 Tiefdrucksysteme verbinden sich, sodass es morgen erst im Nordwesten Deutschlands, später dann in der gesamten Westhälfte unbeständig wird. In den kommenden Tagen strömt noch kältere Luft ein, dabei wird es nasskalt, im Bergland winterlich. Im äußersten Nordwesten kommt im Laufe der Nacht Regen auf. Am Tag regnet es dort ab und an, später kommt dann vom Südwesten bis in die Mitte Regen oder Nieselregen auf. Am Abend geht der Regen in den Höhenlagen des Schwarzwalds und der Eifel in Schnee über. Der Wind weht meist schwach, im Nordwesten und Norden mäßiger Wind, an der See mitunter auch frischer Wind. In der Nacht 6 Grad an der Nordsee und minus 2 Grad an den Alpen. Am Tag 4 Grad in der Eifel und 11 Grad im äußersten Südosten. Am Mittwoch im Flachland Regen, im Bergland schneit es teilweise bis in mittlere Lagen, in der Nordwesthälfte auch mal freundliche Abschnitte. Am Donnerstag schneit es mitunter auch in einigen Niederungen, freundliche Momente gibt es im Nordosten. Am Freitag regnet es gebietsweise, im Bergland teilweise noch Schnee.
Um 22.30 Uhr begrüßt sie Karin Mioska zu diesen Tagesthemen. Amerikanische Agenten, zweifelhafte Aktivitäten an deutschen Flughäfen und Münchner Bilderfund, die Rückgabeansprüche der Erben. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.